Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Wir befinden uns in der Predigtreihe und vielleicht wusstest du das schon, und zwar mit dem Titel Gott, was sagst du eigentlich dazu? Und heute wollen wir uns anschauen, Gott, was sagst du eigentlich zu Ostern? Was sagst du eigentlich zur Auferstehung? Und damit sage ich es auch schon, wenn ich dich frage oder euch hier frage, worum geht es an Ostern, was würdet ihr mir antworten? Yes, die Auferstehung, das kam noch ein bisschen nuschelnd, aber das haben wir heute schon öfter gehört. Worum geht es an Ostern? Yes, das war entschieden. Und wisst ihr, wenn ich Kinder fragen würde, dann würde die Antwort wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen, oder? Bei Kindern, da geht es wahrscheinlich eher um Schokolade und um Eier und um endlich dieses Fest, bei dem ich meine Geschenke suchen darf, oder? Endlich ein Fest, wo ich meine Geschenke suchen darf. An keinem anderen Fest muss ich meine Geschenke suchen, oder? Also ich mache das lediglich bei meinem Geburtstag, aber schon Wochen vorher suche ich zu Hause meine Geschenke, damit ich weiß, was ich denn zum Geburtstag eigentlich bekomme. Aber ansonsten machen wir das eigentlich nicht. Und ich finde es so spannend, obwohl das ein heidnischer Brauch ist, seine Ostergeschenke zu suchen, hat doch dieses Thema Suchen und Finden auch was mit der Ostergeschichte zu tun. Stefan hat es eben schon vorgelesen, aber ich will mit euch genau in den gleichen Text nochmal reinschauen. Und zwar ins Lukas-Evangelium, direkt in Vers 1. Und da lesen wir nämlich, was an diesem Ostermorgen passiert ist. Nämlich am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Wer kam da zum Grab? Die Frauen. In Vers 10 könnt ihr das lesen. Da steht, die Frauen kamen zum Grab. Es waren Maria Magdalena, Johanna und Maria des Jakobus Mutter, die da gekommen sind, um den Leichnam Jesu salben zu wollen. Und was lesen wir? Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Sie kamen zum Grab und suchten wen? Jesus. Und was haben sie gefunden? Nichts. Das Grab war leer. Das, was sie gesucht haben, war auf einmal nicht mehr da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Dinge suchst und du weißt, sie haben einen ganz festen Platz und auf einmal sind sie nicht da. Oder? Das kennen wir alle. Und gerade wenn es in Situationen um Situationen geht, wo wir so auf dem Sprung sind, nach draußen oder so, und dann kann das schon ganz schön nervenaufreibend oder zeitaufwendig und auch ganz schön viel anstrengend sein und auch die ein oder andere Beziehung kurz belasten, wenn man dann voneinander genervt ist. Aber diese Frauen, den Frauen ging es ähnlich. Sie waren vielleicht nicht genervt, aber ich glaube, sie waren an dieser Stelle ganz schön ratlos. Das lesen wir nämlich in Vers 4. Sie waren ratlos darüber, dass das, was sie gesucht hatten, auf einmal nicht mehr an dem Platz war, wo es doch eigentlich hätte sein sollen. Und wisst ihr, ich fand das ganz spannend, denn dieser Begriff Suchen, und jetzt möchte ich kurz ein bisschen philosophisch werden, dieses Suchen, was bedeutet das? Ich glaube, Suchen ist das Ausgehen von einem bereits Bekannten, von etwas, das wir erwarten und von dem wir eine feste Vorstellung haben, wie es zu sein hat. Oder? Wenn ich meine Brille suche, dann weiß ich suche nach einer Brille mit einem dünnen, goldenen Gestell. Ich weiß, die sieht explizit so aus, nicht anders. Jede andere Brille, die ich finden würde, wäre nicht meine Brille. So, und genauso sind die Frauen dort gewesen und sie haben eine bestimmte Sache gesucht, den Leichnam Jesu. Aber sie haben etwas völlig anderes gefunden. Und wisst ihr, ich glaube, das bedeutet finden, offen zu sein für etwas, das ich noch gar nicht kenne. Offen zu sein, etwas anderes zu finden, als ich es gesucht habe. Und für die Frauen war es im ersten Moment etwas Schlechtes, dass sie nichts gefunden haben. Im ersten Moment war es für sie wie ein Stück Weltzusammenbruch. Es war eine Ratlosigkeit da, es war vielleicht auch eine Trauer da, es war eine Verständnislosigkeit da, eine Hoffnungslosigkeit. Wer hätte das jetzt getan haben sollen? Warum ist das so? Aber diese Trauer, diese Ratlosigkeit über diesen Zustand, der blieb gar nicht lang. Jedenfalls sagt die Bibel nichts davon. Und direkt, zack, was lesen wir? Wir lesen in Vers 4, als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Und wisst ihr, wenn wir uns die anderen Evangelien anschauen und uns anschauen, zwei Männer in glänzenden Kleidern, dann ist hier die Rede von Engeln. Engeln sind den Frauen am Grab begegnet. Und die Frauen sind erschrocken und wagten es sich nicht aufzublicken. So hell haben die wahrscheinlich geleuchtet, so ehrfürchtig waren sie vor diesem Moment. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr? Den Lebendigen bei den Toten. Direkt mal, hey, ihr sucht das, was ihr sucht, sucht ihr an der falschen Stelle. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen. Und da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Die Engel erinnerten die Frauen, dass das, was sie gesucht haben, nicht da war. Und das vermeintlich Schlechte, dass sie nichts gefunden haben, wurde in diesem Moment zum wahrscheinlich Besten, was ihnen hätte passieren können. Warum? Warum ist das das eigentlich Beste, dass Jesus nicht mehr im Grab war? Wisst ihr, das Beste daran war, dass das bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Und das bedeutet wiederum, dass alles das, was Jesus zu seiner Lebzeit gesagt hat, auf einmal wahr geworden ist. Auf einmal hat es eine Glaubwürdigkeit gehabt, daran zu glauben. Alles, was Jesus gesagt hat, wurde wahr. Und was hat Jesus gesagt? Schauen wir in Johannes 3, Vers 16 und 17. Da steht: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, also Jesus selbst, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also sein Ziel, das was wahr wurde, ist, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass Jesus der Retter dieser Welt ist, dass diese Rettung, die Jesus uns vorab gekündigt hat, wahr wird, dass sie auf einmal zum Greifen nahe ist durch ihn, durch das, was er getan hat. Und wisst ihr, ist das nicht fast zu schön, um wahr zu sein? Es ist auch fast zu schön, um wahr zu sein, dass Jesus genau das getan hat. Und wisst ihr, ich glaube, den Jüngern ging es ganz ähnlich, weil deren Reaktion auf die Frauen sah nämlich nicht so aus, wie die Frauen sich das erhofft hatten. Die hatten sich wahrscheinlich erhofft, dass sie sagen, juhu, und wie wir uns heute Morgen hier begrüßen mit, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ne? Eine Freude, die wir einander zusprechen in dem Moment. Die Jünger, was lesen wir? Wir lesen in Vers 11, aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihn nicht. Die Jünger, die Tag ein, Tag aus mit Jesus zusammengelebt haben, die wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16 rauf und runter gehört haben, die glaubten nicht daran, dass das, was Jesus all die Zeit gesagt hatte, eingetreten ist. Wisst ihr, das gibt mir manchmal Hoffnung für mein Leben, wo ich Unglaube habe. Ja, so dass ich weiß, hey, die Jünger haben auch gezweifelt und ich darf aber immer weitergehen im Glauben und Gott darum bitten, dass er mir neu Vertrauen schenkt. Aber wisst ihr, die Jünger, ihnen fiel es schwer, das zu glauben. Und so musste Jesus ihnen erst selbst begegnen und sich ihnen vorstellen, sodass sie wahrlich glauben konnten. Und wisst ihr, wir haben so einen guten Gott, so einen liebenden Jesus, dass er genau das getan hat. Ist den Jüngern begegnet und wir lesen das in den Evangelien auf vielfältige Arten und Weisen, auf persönliche Arten und Weisen. Und ich möchte in eine Situation reinschauen und die steht in Lukas 24. Da ist er den Elfen begegnet und hat zu ihnen gesagt: Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Moses, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und jetzt kommt's. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und er sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Diese Begegnung mit Jesus hat alles verändert. Diese Begegnung mit Jesus hat bewirkt bei den Jüngern, dass es Klick gemacht hat. Auf einmal wurde es ihnen offenbart, auf einmal fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ja klar, natürlich musste das so geschehen, du hast es uns doch erzählt. Jesus ist gestorben am Kreuz für die Sünde und für die Trennung von Gott. Wir haben das an Karfreitag von Stefan gehört. Ja, für die Konsequenz, für die Macht der Sünde, für das, für die Auswirkungen, die Sünde hat. Er ist dafür ans Kreuz gegangen. Warum? Weil Sünde immer eine Konsequenz hat. Sünde kostet immer einen Preis. Und dieser Preis muss bezahlt werden. Und Jesus war sich nicht zu fein dafür. Jesus war sich nicht zu gut dafür. Jesus hat gesagt, ja, das mache ich und das gerne, weil ich dich liebe. Und das ist das größte Zeugnis an Hingabe und Liebe, was jemals jemand gegeben hat, oder? Sein Leben zu lassen für die, die er liebt. Wow, das ist ein Zeugnis von tiefer Liebe und Hingabe. Und Jesus hat das auf sich genommen für die Sünde aller Menschen auf dieser Welt, damals wie heute. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum er aber auch nicht am Grab oder am Kreuz bleiben konnte, sondern er musste auch auferstehen. Er musste auch in das Grab hineingehen und diese Auferstehung erleben, diese Auferstehung zu neuem Leben. Warum? Weil darin, durch die Auferstehung, weil er den Tod besiegt, sein Sieg erst legitimiert wird. Sein Sieg wird dadurch deutlich, dass er nicht den Sünde zum Opfer gefallen ist, sondern dass er aus dieser Auferstehungskraft hinüberwachsen konnte über den Tod hinaus. Hey, selbst der Tod hat nicht gesiegt, sondern Jesus Christus hat über den Tod gesiegt. Wisst ihr, das ist was, woran wir glauben. Das Ereignis ist das Wichtigste für unseren Glauben, was wir heute Morgen feiern. Ostern ist das zentral Wichtigste und so entscheidend, dass du und ich, dass wir, wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, an die Auferstehung glauben. Warum? Warum ist es so wichtig, dass wir daran glauben? Ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, warum ich glaube, dass es wichtig ist und was durch die Auferstehung deutlich wird. Ich glaube, zum einen bezeugt die Auferstehung Gottes unermessliche Macht selbst. Wow, wir glauben an einen Schöpfergott. Wir glauben daran, dass er die Erde geschaffen hat, dass er dich und mich erschaffen hat. Und wenn wir an einen Gott glauben, der alles erschaffen hat, der über uns ist, der das Leben erschaffen hat, dann muss er in seiner unermesslichen Macht auch den Tod geschaffen haben, aber auch das darüber hinaus. Der Tod ist nicht stärker oder mächtiger als er, sondern der Tod muss sich auch ihm beugen. Und das wird deutlich, wenn Jesus gesagt hat in Johannes, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann bedeutet das, dass Jesus der Anfänger von Leben ist, aber dass er auch sagt, hey, der Tod ist nicht das Letzte, sondern da kommt noch was, die Auferstehung und auch das bin ich. Wow, Jesus ist so groß und er zeigt uns die unermessliche Macht Gottes selbst. Und zum anderen wird in dieser Auferstehung deutlich, in dem Punkt, hey, dass Jesus real ist. Wenn er auferstanden ist und den Jüngern begegnet ist, dann bedeutet das, dass du und ich heute noch eine Beziehung zu diesem Jesus leben können, weil er lebt. Vielleicht nicht mehr physisch, wie du und ich hier in einem irdischen Körper vor uns stehen, aber unsichtbar, aber er ist da, seine Kraft ist da. Wir reden immer wieder darüber, dass Jesus zu uns sprechen kann. Und ich glaube, in allererster Linie will er das durch sein Wort tun. Die Bibel ist sein Wort und die hat die Kraft und Macht, zu dir zu sprechen. Und ich will dich einladen, dieses Geschenk, was wir haben von der Bibel, zu nutzen, um mal aufzuschlagen, um mal Gott zu fragen, was möchtest du zu mir sprechen? Das ist die Hoffnung, die wir auch darin haben. Ich glaube, zum Zweiten, was ein guter Grund für die Auferstehung ist, ist, dass sie beweist, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen über das Leiden und die Auferstehung Jesu wahr geworden sind. Gerade in Lukas, wo wir es eben gelesen haben, da sagt er das ja, hey, ich bin gekommen, um genau diese Prophezeiung zu erfüllen und um das Gesetz zu erfüllen. Und wisst ihr, genau das hat Jesus getan. Genau das ist wahr geworden in ihm und durch ihn. Und damit bewirkte er eine Glaubhaftigkeit für das Alte Testament, für die Schriften, für all das, was schon vergangen war, aber auch für das, was erst noch kommt. Und genauso auch für das, was er selbst gesagt hat, als er auf Erden war. In dem Moment kam eine Glaubhaftigkeit von dem, was er gesagt hat, mit. Und wisst ihr, wenn das, was Jesus gesagt hat, wahr ist, was hat das dann für eine Auswirkung für dein und für mein Leben? Dann gibt uns das enorm viel Hoffnung. Es gibt uns eine Hoffnung, die über unseren Verstand hinausgeht. Es gibt uns eine Hoffnung, dass in dieser Auferstehung Kraft liegt, die auch du und ich in Anspruch nehmen können. Wir können sie für uns annehmen. Die Hoffnung darin, dass wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi auch Anteil am ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott haben. Und wisst ihr, wir wollen reinschauen in diesen Vers in Johannes 11, Verse 25 bis 26, wo Jesus genau das gesagt hat, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Jesus hat es möglich, uns möglich gemacht, dass wir in dieser Beziehung, in dieser engen Gemeinschaft mit Gott leben können. Und das nicht nur hier, sondern auch dann, wenn wir einmal sterben. Er hat es möglich gemacht, dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben brauchen. Weil wir wissen, sein Sieg über den Tod ist unser Sieg. Diesen Sieg können wir für unser Leben annehmen. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist anzufangen, unser Leben in das zu tauschen, was Gott für uns hat. Und wisst ihr, das ist mein Titel heute Morgen für euch, nämlich der Tausch am Kreuz. Du und ich, wir können an dem, was Jesus getan hat, wir können tauschen. Wir können tauschen an das, was die Auferstehungskraft für uns hat, was wir einnehmen dürfen. Durch Jesu Werk am Kreuz können wir tauschen. Wir können das Getrenntsein von Gott, das nicht möglich sein, nicht gerecht genug aus uns heraus, nicht perfekt genug von uns heraus sein zu können, tauschen in diese innige Beziehung mit Gott, dass Jesus den Weg frei gemacht hat zum Vater, dass wir hineintreten können in diese Gemeinschaft mit ihm. Und wisst ihr, in diese lebendige Beziehung mit Gott hineinzutreten, dafür gibt es einen Begriff, den wir als Christen immer wieder gern verwenden, und das ist den der Wiedergeburt. Weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Wenn wir sagen, hey, wir wollen wiedergeborene Christen sein, dann bedeutet das nicht, wie Nikodemus schon einst die Frage Jesus gestellt hat, boah, muss ich jetzt zurück in den Leib von meiner Mutter kriechen? Sondern das bedeutet, dass du und ich neues Leben haben können, und das unabhängig von unserem Körper. Sondern es geht darum, dass unser alter, innerer Mensch stirbt, dass wir den mit Jesus ans Kreuz geben und dass wir so auferstehen zu neuem Leben, dass wir Anteil haben an ihm und dass ein neuer Mensch aus uns geboren wird. Und dabei geht es um unser Innerstes. Dabei geht es um diese durch die Trennung erzeugte, wie so ein Kap von so einem Stromkabel, was erzeugt wurde, wo wir nicht mehr mit Gott in Verbindung stehen, wo dieser Fluss nicht mehr da ist, dass er wieder hergestellt wird, dass er die Drähte neu ineinander verflochten werden und dass wir wissen können, hey, ich bin wieder angeschlossen an dieser lebendigen Beziehung zu ihm. Er nährt mich und ich werde stark durch ihn. Jesus will in dein Leben hinein. Er interessiert sich so sehr für dich, dass er eine persönliche Beziehung zu dir möchte. Und ihr Lieben, das ist so wertvoll, das ist so mächtig und das ist so bedeutungsvoll. So viel Wert gibt es uns das, wenn ein allmächtiger, großer Schöpfer, der die ganze Welt im Blick hat, mit dir in Beziehung leben möchte. Wow, oder? Was für einen liebenden Gott haben wir. Und wisst ihr, das ist, was die Schrift sagt in 2. Korinther. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles neu geworden. Das ist die Hoffnung, die wir durch die Auferstehung haben. Dass da, wo du in deinem Leben gerade Tod und Trauer spürst, Jesus mit seiner Auferstehungskraft hineinkommen möchte und es tauschen möchte. Warum möchte er das tun? Lesen wir mal in Römer ein paar Verse, die habe ich euch mitgebracht. Hey, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist. Hier haben wir es nochmal, diese unermessliche, herrliche Macht, ja. Ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Hey, Ostern ist nicht das Ende. Ostern ist gerade mal der Anfang. Ja, es ist der Anfang, der entsteht. Wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Doch wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Hey, wenn du und ich uns entscheiden, hier ein Leben mit Jesus zu führen, dann bedeutet das, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, dass wir keine Angst vom Tod brauchen, weil die Bibel und Jesus Christus uns selbst verspricht, dass wir ein Leben in der Ewigkeit haben werden, durch das, was er am Kreuz und in der Auferstehung bewirkt hat. Das ist was, was für uns zur Verfügung steht. Lesen wir weiter in Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Und deswegen, was lesen wir? Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Also Sünde für diese Trennung von Gott. Lasst uns uns nicht wieder da neu zur Verfügung stellen. Und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat. Hey, und das ist unser Innerstes. Und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Hey, es ist so krass, was Jesus uns hier anbietet. Und wisst ihr, ich will das euch deutlich machen. Wir können als Menschen, die wir Jesus kennenlernen wollen, können wir hingehen und all unsere Schuld, die wir tragen, ans Kreuz bringen. All die Schuld und Scham, all das, was uns getrennt hat von Gott, was uns unwürdig erscheinen hat lassen. Und wir das Gefühl hatten, wir können gar nicht zu Gott kommen, weil wir sind nicht würdig genug. All das können wir ans Kreuz nageln und sagen, hey, es ist gestorben mit Jesus. Und dann können wir hingehen und neu, was können wir annehmen dafür, anstelle dessen, wenn wir zum Grab kommen, zur Auferstehungskraft. Ich glaube, das Wichtigste, was wir annehmen können, ist Vergebung. Jesus will uns, wenn wir unsere Schuld ihm geben, will er uns Vergebung für all das, was wir falsch gemacht haben, zusprechen. Und das ist eine Vergebung, ihr Lieben, die gilt auch dann noch, wenn wir die annehmen, selbst wenn wir danach nochmal was falsch tun, was falsch machen. Wir können immer wieder neu diese Vergebung annehmen, die er durch sein Wirken für uns gebracht hat. Wisst ihr, dieser Tausch am Kreuz ist möglich. Und dieser Tausch ist das Wichtigste, was wir tun können. Weil dieser Tausch, der gibt uns ein Leben in die Ewigkeit. Der gibt uns den Schlüssel dazu, Beziehung mit Jesus zu leben. All das, wo du dich für schämst, für Dinge, für die du dich nicht mehr gerade stellen kannst, die du vielleicht lieber verdrängst, die du vergessen willst, all das hat Jesus gesehen. Und wisst ihr, er ist nicht böse auf dich, er ist nicht sauer, er sagt nicht, mach's besser, sondern er sagt, hey, weißt du was, du musst es gar nicht mehr aus deiner Kraft versuchen. Ich will dir meine Kraft schenken, weil meine Kraft ist mächtiger als das, was du tun kannst. Ich will gar nicht, dass du es aus deiner Kraft versuchst, sondern dass du mich bittest, dir die Kraft zu schenken, die du brauchst. Und durch diese Vergebung, die er uns zuspricht, ihr Leben, dadurch können wir auch anderen vergeben. Und das ist so powerful für unsere Beziehungen, in denen wir leben, wenn Vergebung auf einmal etwas ist, was wir nicht nur sagen und hören und darüber reden, sondern was wir praktisch leben. Das hat einen so gewaltigen Unterschied für unser Leben. Und wisst ihr, sein Wort verspricht uns das. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht, den ihr euch merken könnt, wenn du damit struggles, wenn das für dich ein Thema ist, dann nimm dir diesen Vers mit. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Denn durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Und das bedeutet es konkret, wenn wir sagen, wir wollen Schuld in Vergebung tauschen. Und wisst ihr, wenn wir diese Vergebung annehmen für unser Leben, dann bedeutet das, dass wir in dieses neue Leben treten, wovon wir eben in Römer gelesen haben. Wir treten in dieses neue Leben hinein. Und das darf sich kennzeichnen davon, dieses neue Leben. Mit einem Hunger danach, mehr von Gott zu verstehen und die Bibel zu schauen und auch mehr ein tieferes Verständnis zu wollen von dem, was in dieser Karwoche eigentlich passiert ist. Dass wir uns auf die Spuren machen und Jesus fragen, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was möchtest du mir dadurch sagen? Und wenn dieses Verständnis uns immer mehr durchdringt, ich glaube, dann wird das zur Folge haben, dass wir dieses kostbare Geschenk, was es ist, immer mehr zu schätzen, lernen, wissen. Dass es immer mehr unser kostbarster Schatz in unserem Herzen wird. Und ich glaube, wenn wir das tun, ein Leben mit Jesus führen und dann ist dieser Tausch am Kreuz etwas, was wir tagtäglich praktizieren können, mit jedem Lebensbereich in unserem Leben. Wie Römer es auch gesagt hat, dass wir nicht einen Bereich wegtun, sondern dass wir in jedem Bereich unseres Lebens geben. Und ich habe dir heute neben Schuld und Vergebung noch 4 weitere Wortpaare mitgebracht, was ich glaube, was du und ich tauschen können am Kreuz für das, was Gott oder was Jesus für uns vollbracht hat. Weil was ich auch glaube, was wir Gott bringen können und das immer wieder, ist unsere Last. Wir können ihm alle Lasten geben, alle Nöte, alle Ängste, alle Beutelungen, alle Abhängigkeiten, alle Süchte, alle Hoffnungslosigkeit, die uns in unserem Leben entgegenkommt. All diese Last, die wir tragen, die sich schwer anfühlt, wo wir uns fragen, warum muss ich damit leben? Warum habe ich das bekommen? Wisst ihr, all die können wir Gott hingeben und können sie ans Kreuz bringen und stattdessen dafür Freiheit bei Jesus Auferstehungskraft bekommen. Wir können um Freiheit bitten, weil was spricht er uns selbst zu in seinem Wort? Er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Jesus möchte diese Last nehmen. Er möchte nicht, dass du dich verantwortlich dafür fühlst, dass du derjenige bist, der diese Lasten trägt, sondern er will dir Freiheit schenken, so wie auch in Galater 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Hey, lass mich dazu sagen, nicht jede Last ist weg, indem sie sich einfach in Luft auflöst in unserem Leben. Sondern es geht darum, vor allem um eine innere Freiheit, die Gott uns schenken möchte. Dass wir eine Freiheit haben, trotz unserer Umstände. Und das ist so wertvoll, das ist viel kostbarer. Hey, weil wenn Umstände sich dauerhaft ändern, dann wäre unsere Freiheit auch immer dauerhaft weg. Aber Jesus ist nicht so. Er will uns eine Freiheit schenken, die unabhängig ist von unseren Umständen. Dass egal, selbst wenn der Sturm tobt, wir still im Innern sein können, weil wir wissen, hey, diese Auferstehungskraft von Jesus, die lebt in mir. Und ich habe die Kraft von ihm, das durchzustehen. Und ich weiß, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. So, und das ist der Moment, wo wir stark werden dürfen in dieser Kraft, die Gott uns zuspricht. Ja, und ich glaube, wichtig ist auch, dass wir, was wir auch Gott geben dürfen, ist all das, wo du dich verloren fühlst, wo du das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören, wo du das Gefühl hast, nicht Teil von etwas zu sein, vielleicht verlassen wurdest, dich minderwertig fühlst dadurch, das Gefühl hast, niemand liebt dich. Wer kann niemanden lieben, der so ist wie ich? Hey, Jesus hat dich geliebt. Jesus ist am Kreuz genau auch dafür gestorben. Warum? Damit der Weg zum Vater frei ist. Und das bedeutet ganz konkret, dass wir durch ihn angenommen sind. Wir sind angenommen, Teil der Familie Gottes zu sein. Jesus spricht uns dazu, wir lesen das in Johannes 1, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du und ich können, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus führen, seine Kinder sein. Wir müssen nicht länger heimatlos sein, sondern wir können dazugehören. Und wie es in Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wir sind angenommen. Hey, wir sagen so oft als Gemeinde, oh, das bist mein Bruder oder meine Schwester im Herrn. Ne, was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wir alle zu einer Familie gehören, dass wir Gottes Kinder sind. Und das ist eine Identität, die uns zusteht. Und wenn Gott unser Vater ist, dann ist er die Quelle, wo wir unsere Identität herbekommen. Nicht in deinem Gegenüber, nicht in den Menschen, nicht in deinen irdischen Eltern, die dir vielleicht Dinge mitgegeben haben, die dich nicht glücklich gemacht haben, die dir nicht gut getan haben. Herr Jesus will dir neue Identität schenken. Gott will dir neue Identität geben, nämlich die, die er sich von Anfang an für dich vorgestellt hat, als er dich erschaffen hat. Du gehörst zu Gottes Familie. Und wisst ihr, was wir Gott auch bringen können? Und das ist hier mein vorletztes, was ich für euch habe, ist Chaos. Chaos in dieser Welt, in der wir leben, aber Chaos auch in Beziehungen. Chaos in, ja, vor allem in Beziehungen, in denen wir leben, glaube ich, ist Chaos immer wieder etwas, was da ist, was uns beschäftigt. Oder auch Chaos in unserer Identität, in unseren Gefühlen. Chaos in, wo wir verunsichert sind, wo wir nicht genau wissen, wie geht es weiter, was sollen wir machen, was ist der richtige Plan, wie kann sich mein Leben noch so entwickeln. Chaos in all diesen Dingen, die können wir auch immer wieder neu Gott bringen. Und was will er uns dafür geben? Ich glaube, er will uns einen göttlichen Frieden schenken in unserem Herzen. Einen Frieden. Einen Frieden geben, der nicht von dieser Welt ist. Und genau dafür habe ich auch einen Vers für euch mitgebracht. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Hey, wie cool ist das, dass wir einen Frieden von Gott haben können, der auch unabhängig von unseren Umständen ist, dass er sich für unsere Beziehungsdynamiken interessiert, für deine und meine Gefühlslagen interessiert und dass ihn das nicht kümmert, nicht erwartet, dass du zu leisten oder zu tun hast, sondern dass er deinen Schmerz sieht, dass er in diesen Schmerz hinein will und dass er dir darin gerne begegnet. Ja, dass er mit dir weint, mit dir trauert, aber genauso auch daraus geht. Und das ist auch mein letztes Paar. Wir können Gott auch all unsere Trauer geben. All das, wo du traurig bist, wo du enttäuscht wurdest von Menschen, von Situationen, von Ereignissen in deinem Leben, von Schicksalsschlägen, von Krankheiten, Dinge, wo du Trauer erlebt hast, wo du sagst, hey, das ist doch nicht gerecht. Warum erlebe ich das? Warum passiert mir das? Diese Trauer, auch für die ist Gott gestorben, weil was haben wir heute für ein Fest der Freude, die wir Gott geben können, das wir von Gott bekommen können, weil genau das an Ostern, dieses Fest der Freude ist, nämlich dieses Fest der Hoffnung, dass gerade dann, wenn es hoffnungslos aussieht wie an Karfreitag, dann erst recht Gottes Auferstehungskraft mächtig wird, oder? Wisst ihr, das ist das, was wir darin feiern. Denn wir haben eine Freude, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und so habe ich euch diesen Vers mitgebracht. Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet weinen und klagen und die Menschen dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Das ist das, was du mitnehmen darfst, dass gerade da, wo du Schuld, Trauer, Last, eine Verlorenheit, ein Chaos in deinem Leben spürst oder auch andere Bereiche in deinem Leben, dieses Kreuz ist immer für dich zugänglich. Es ist immer da, vielleicht nicht so plastisch wie hier, aber du kannst es dir aufmalen auf deinen Notizblock und darum schreiben, was du alles an Gottes Kreuz liegen lassen möchtest, was du ihm geben möchtest. Du kannst es hinlegen und sagen, Jesus, ich möchte das annehmen. Ich möchte diesen Tausch machen. Ich möchte dir das Schlechte geben. Und ich möchte dafür diese Auferstehungskraft, das, was du an Ostern getan hast, neu für mein Leben annehmen. Ich möchte sehen, wie du Vergebung in meinem Leben sich breit machst. Ich will sehen, wie ich Frieden haben, wie ich Freude haben, wie ich neu angenommen bin. Wie ich eine Freiheit bekomme, die nicht von dieser Welt ist, aber weil du sie mir geben kannst. Und wisst ihr, Lieben, das ist mein Wunsch, dass wir uns auf den Weg machen, dass Ostern nicht ein Tag ist, den wir feiern, vor allem mit Schokolade und Eiern und einem Hasen, sondern dass wir dieses wundervolle Fest, was hier hinten dran passiert ist, dass der wahre Grund, warum wir feiern, dass Jesu Auferstehungskraft heute Morgen für dich und für mich erlebbar ist, zugänglich ist. Ja? Das Grab ist nicht verschlossen, sondern es ist offen. Das bedeutet, wir können da hineintreten in diese Auferstehungskraft, die Gott für uns hat. Und wisst ihr, ich glaube, das ist genau das, worum es an Ostern geht. Dass wir nicht das finden, was wir gesucht haben, sondern dass wir etwas völlig Neues finden. Etwas Unerwartetes. Lass uns von Gott immer wieder neu überraschen. Lass uns diesen Wunsch haben, dass Gott uns immer wieder neu überrascht. Und das bedeutet, unvoreingenommen in Situationen zu gehen. Zu beten, dass Gott sich uns zeigt, auch wenn wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Aber ihm zu sagen, hey, ich will dir vertrauen. Ich will all das Schlechte geben und ich will empfangen, was du für mich hast. Ich will das finden. Ich will mich von dir finden lassen, in diesen Punkten überraschen lassen. Und wisst ihr, genau das ist das, was wir tauschen können heute Morgen. All das, wo wir es selbst versucht haben, in das, wo Jesus es für uns getan hat. Und das ist auch mein Aufruf heute Morgen für dich. Das ist das, wo ich dich jetzt einlade, mit Gott ins Gespräch zu gehen, ihn zu fragen, gibt es einen Bereich in meinem Leben, den ich ihm noch nicht gegeben habe? Gibt es Dinge in meinem Leben, die gerade chaotisch sind, die eine Last, eine Bürde für mich sind oder wo ich eine tiefe Traurigkeit, vielleicht auch eine Depression drüber empfinde? Wisst ihr, Gottes Gnade und seine Güte sind jeden Morgen neu. Sie sind immer für dich da. Nicht nur heute. Aber lass uns heute uns daran erinnern, dass wir immer wieder dahin gehen können. Und das, was uns am meisten davon abhält, ist unser persönlicher Stolz. Es ist unsere Einbildung, dass wir meinen, nein, 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 es ist schon alles gut. Aber wisst ihr, Jesus weiß es besser in dem Punkt. Jesus weiß es besser und er weiß, hey, was du brauchst. Deswegen sei dir nicht zu fein, sei dir nicht zu stolz, nicht zu ihm zu kommen und ihm die Sachen zu geben und zu erwarten, dass er dir etwas Neues, etwas Frisches, etwas Lebendiges dafür schenken will. Und wisst ihr, ich will euch kurz einladen, dass ihr die Augen zumacht und dass ihr kurz mit Gott ins Gespräch geht und fragt, hey, was ist vielleicht der Bereich, den ich gerade für mein Leben habe? Was ist der Bereich? Ist es ein Frieden, der mir fehlt? Ist es dieses Gefühl von Angenommensein, dazugehören? Ist es eine Freude, die mir mangelt? Ist es eine Vergebung, die ich brauche? Oder ist es Freiheit, die ich neu erleben möchte? Und wenn du den Bereich kennst, vielleicht ist es wie gesagt auch was anderes. Aber Gott möchte auch in dem Bereich, was auch immer es ist, komm und es tauschen in das, was er für dich hat. Und ich glaube daran, dass du es ihm jetzt hinlegen kannst. Tu dies und dann will ich gern für dich beten. Für uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Auferstehungskraft heute noch lebendig ist. Ich danke dir dafür, dass sie heute noch wirkt wie am ersten Tag. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns liebt, der nicht im Grab geblieben ist, sondern der gesagt hat, jetzt erst recht, ich gehe aufs Ganze. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich danke dir dafür, dass durch das, was du getan hast, dass dieser Tausch am Kreuz möglich ist für uns und dass wir all das, was uns belastet, uns bedrückt, was uns Chaos schenkt, was uns gebunden hält, was uns beklemmt, dass wir all das vor dich bringen dürfen und dass wir neu erleben können, wie deine Kraft uns ein Gefühl von Angenommensein gibt, uns neue Freiheit gibt, uns Vergebung zuspricht, uns neue Freude und Hoffnung schenkt. Jesus, ich will dich dafür bitten, dass du diese neuen Dinge, die durch die Auferstehung möglich sind, in uns spürbar erleben lässt, dass wir lernen, dass wir es nicht aus unserer Kraft tun müssen, sondern dass deine Kraft die ist, auf die wir uns stützen, dass wir dich bitten, dass du uns füllst mit genau dieser. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr dafür, dass du gekommen bist als derjenige, der in uns leben möchte. Und dafür bitte ich dich echt, dass du jeden Einzelnen in dem Bereich, wo wir jetzt gerade stehen, dass du da bist und dass du uns darin begegnest. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch hier so ein paar Körbe hingestellt und davor ein Wort sozusagen platziert, was wir annehmen können. Und ich lade dich ein, dass am Ende des Gottesdienstes, wenn das ein Bereich von dir war oder du sagst, ja, ich möchte gerne diesen Vers der Ermutigung mitnehmen, dann kannst du hingehen und dir einfach diesen Vers, sehr Frieden, mitnehmen als kleine Karte, als Erinnerung. Und dann steht hier drüber, ich lebe in Frieden. Und das ist wie so eine Proklamation, die du dir neu zusagen kannst in den Situationen, wo es chaotisch ist, wo du Chaos spürst, dass du sagst, hey, weißt du was? Nein, stopp, was hat Jesu Wort mir versprochen? Was hat Jesus gesagt, dass ich in Frieden leben kann? Und du hast dein Portemonnaie, du hast deine Handyhülle, aber sei dir gewiss, dass Gott bei dir ist. Und so ist das einfach eine kleine Erinnerung, die du mitnehmen darfst in deinen Alltag. Du darfst dir auch alle nehmen, aber nimm dir gern den Bereich, der für dich am zutreffendsten ist. Und wisst ihr, ich darf das Lobpreisteam gerne schon mal nach vorne bitten. Und wir gehen jetzt nochmal in eine Zeit, wo wir gemeinsam unserem Gott die Ehre geben für dieses wundervolle Werk, was er an Ostern getan hat. Aber ich möchte diesen Gottesdienst auf gar keinen Fall beenden, ohne euch die wichtigste Frage zu stellen. Vielleicht war das auch gerade eben schon dein Bereich, gerade dieser Bereich der Schuld, der Sünde, die wir vor Gott bringen möchten. Und vielleicht bist du hier und hast noch nie Gott dein Leben gegeben. Oder es ist schon so lange her und du bist nicht mehr ganz in dieser Auferstehungskraft, die Gott uns gibt, drin. Dann will ich dir heute das Angebot machen, das ganz neu zu tun. Und das ist ein Moment zwischen dir und Jesus, aber es ist auch ein Moment, wo du das durch ein Zeichen wirken lassen kannst, dass du dem ganzen Ausdruck verleihst. Weil ich glaube daran, dass wenn wir dem ein Zeichen folgen lassen, was über diese Entscheidung in unserem Herzen hinausgeht, dass uns das hilft, uns daran festzuhalten, dass wenn der Feind kommt, um es rauben zu wollen, wir wissen, nein, da war der Tag, da habe ich mich gemeldet, da bin ich aufgestanden, da bin ich nach vorne gekommen, da habe ich gesagt, jetzt nicht mehr. Jetzt hat der Tod keine Macht mehr über mich, sondern die Hoffnung durch Jesus Christus regiert mein Leben. Dieses Leben in Ewigkeit kann mir der Feind nicht mehr nehmen. Und wenn du heute hier bist und spürst, ja, ich möchte diese Schuld und diese Sünde ein für alle Mal ans Kreuz geben, dann lade ich dich ein, dass du jetzt, wenn die anderen wirklich ihre Augen geschlossen haben, dass du deine Hand streckst zum Himmel, weil Gott sieht es. Gott sieht deine Hand. Und ihr dürft gerne eure Augen schließen und ich lade dich ein, dass wenn du hier bist und sagst, hey, ich will meine Schuld ganz neu, meine Sünde ganz neu an das Kreuz Jesu bringen und diese Auferstehungskraft für mich zum ersten Mal oder zum erneuten Mal in Anspruch nehmen. Yes, Dankeschön. Ja, Dankeschön, ja. Yes. Ich danke euch für die Hände. Ich danke euch dafür, dass ich Zeuge sein dürfte für eure Entscheidung. Ihr dürft sie gern wieder runternehmen und ich lade uns ein als Gemeinde, als Kirche hier, dass wir einmal gemeinsam mit aufstehen und wir wollen ein Gebet gemeinsam sprechen. Und ich werde euch das Satz für Satz vorbeten und dann dürft ihr das nachbeten. Und gerade für euch, die eure Hand gestreckt habt und das neu bekennen wollt, dass Jesus Christus der Retter für euch ist. Hey, dann sprecht das echt im Glauben aus, weil Glaube ist das, was es legitimiert. Und so will ich das sprechen und als Gemeinde wollen wir das einfach gemeinsam mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und heute lebst. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Mach mich zu einem neuen Menschen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und führe mich in die ganze Wahrheit. Danke, dass ich ab heute zu dir gehören darf. Danke, dass ich Amen. Amen. Hey, weil Ostern Fest der Freude ist, dürfen wir das jetzt auch mit einem gewaltigen Applaus feiern. Jetzt lasst uns ihm all unser Lob bringen, all unser Dank bringen, all unsere Freude bringen und ihn echt anbeten für diesen wundervollen Gott, an den wir glauben, dass seine Liebe so real ist wie am ersten Tag und dass wir echt dieses Geheimnis der Auferstehung tief in unserem Herzen tragen und aus dieser Auferstehungskraft wirklich leben dürfen und das Tag für Tag, nicht nur heute, sondern von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.